Ja, hallo, hier Brigitte Beetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Heute haben wir keine normale Nachredaktionsschlusssendung, keinen normalen Podcast für Sie, sondern ein Special, denn Feiertag in Deutschland. Wir haben auch ein Feiertagsschema im Deutschlandfunk, deshalb heute ein Feature und zwar von Michael Borgers. Der hat sich mal 50 Jahre Talkshow im deutschen Fernsehen angehört und angesehen und ein bisschen was für uns zusammengeschnitten und mit den hauptsächlichen Protagonistinnen und Protagonisten gesprochen. Viel Spaß.
Deutschlandfunk. Medias Res. Nach Redaktionsschluss.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren.
Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Hallo und herzlich willkommen.
Guten Abend.
Je später der Abend. 50 Jahre Unterhaltungstalkshow in Deutschland.
Vielen Dank.
Ich bin ja ohne Fernseher aufgewachsen. Meine Eltern hatten ja keinen Fernseher. Das heißt, ich habe erst bewusst angefangen, fernzusehen, so, ich würde sagen, um 1980 rum. Insofern sind so die ganz frühen Versuche zu talken an mir vorübergegangen. Ich kann mich erinnern an Joachim Fuchsberger. Der hatte doch so eine Sendung. Wie hieß die denn noch? Da hatte er, glaube ich, immer einen Gast.
Vielen Dank.
Und
herzlich willkommen, Dieter Hallervorden.
Das war dann immer so ganz, wie soll ich sagen, das war so sehr vertraulich. Ich fand das zu vertraulich. Mein Name ist Bettina Tietjen. Ich bin Journalistin und Moderatorin und Autorin. Ich bin seit gut 30 Jahren im Talkgeschäft. Also Talken ist so meine Kernkompetenz, möchte ich mal sagen.
Herzlich willkommen zu NDR Talkshow. Heute mit großartigen Gästen.
Das ist Horst Schlemmer, meine
wie
Damen und Herren.
Wie kommt der hier rein?
Richard David Brecht, herzlich willkommen nochmal.
Natürlich habe auch ich vor dem Fernsehgerät gesessen, als Burkhard Driest und Romy Schneider geflirtet haben.
Wenn ich persönlich jetzt beschließe, Herrn...
Ich fand es faszinierend, diesen Flirt zwischen dem Burkhard Driest, Schauspieler, der gerade aus der Haft entlassen wurde, und der Ikone, der Diva Romy Schneider, die dann irgendwann sagte, ich mag sie.
Und wenn sie nun...
Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr.
Und Burkhard Driest habe ich später als Produzent sehr gut kennengelernt und sehr schätzen gelernt. Und ich habe ihn natürlich gefragt, lief danach noch was zwischen Romy und dir? Und dann hat er gesagt, wenn es so gewesen wäre, würde ich es dir nicht sagen. Aber es war auch nicht so.
Dietmar, schön, Herr Blecki.
Ich bin Hubertus Meyer-Burkhardt. Ich bin Produzent, Autor und Gastgeber der NDR Talkshow. Guten Tag.
Es soll ja jetzt über 50 Talkshows geben im deutschen Fernsehen, aber du warst die Hebamme sozusagen. Ja. War das die erste?
Es war die erste. Also es war die erste, die sich so deklariert hat.
Ja.
Denn natürlich hat der Werner Höfer vorher den internationalen Frühschoppen.
Das
war eigentlich auch eine Talkshow.
Guten Abend, liebe Talkshow-Freunde. Es ist nett, dass Sie da sind. Sie hier, liebe Gäste im Studio und Sie zu Hause an den Geräten. Wir versuchen heute mal was Neues.
Wir haben es als erste Talkshow genannt, stand auch drauf hinten, ja, weil die Leute mussten ja erst mal kennenlernen, was das ist, weil die haben irgendwie Talkshow gesagt oder Talk und Nachtshow in Österreich. Also dann haben sie erst begriffen, was das überhaupt ist, eine Talkshow.
Nun gibt es etwas, was die Amerikaner sehr häufig machen. Sie haben einen sogenannten Special Guest. Das ist also ein ganz spezieller Gast und wir haben heute einen solchen ganz speziellen Gast hier bei uns im Studio. Ich begrüße Peter Ustinov.
Tatsächlich ist meine erste Erinnerung die an Biolek und natürlich Dieter Thoma, die beiden, die dieses Format gemacht haben, Kölner Treff. Und das habe ich nicht nachgelesen, sondern daran erinnere ich mich tatsächlich. Und das fand ich sehr nett. Das war sozusagen das erste Mal, dass Menschen von der Straße im Fernsehen in Anführungszeichen was zu sagen hatten. Also wirklich als Persönlichkeiten vorgestellt und befragt wurden.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zum Kölner Treff.
Das hat mir damals als Schülerin sehr gut gefallen.
Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Es gibt kein Geneva oder wie heißt das? Geneva oder?
Ja, das müssen Sie. Geneva.
Ja, mein Name ist Bettina Böttinger und ich glaube es selber kaum. Wir haben 2023 und seit 30 Jahren besetze ich den Freitagabend im WDR-Fernsehen, angefangen mit B trifft im September 1993 und jetzt bin ich bin immer noch da.
Tagsüber Recht und Ordnung, nachts Zucht und Ordnung. Hera arbeitet als Rechtsanwältin und nachts eben als Domina. Was ganz Spezielles.
Ich bin ja schon 30. Das heißt, ich bin eigentlich schon noch Generation Fernsehen. Ich habe sehr viel Fernsehen geschaut während meiner Jugendzeit und Kinderzeit sogar. Und ich habe vor allem sehr viel und sehr gern Talkshows gesehen.
So, also Til Schweiger ist ja inzwischen ein Phänomen an Präsenz und ich bin richtig froh. Auch
Talkshows waren schon immer das Schönste für mich im Fernsehen, glaube ich. Und habe viel Talkshows mit meinen Großeltern geschaut oder auch allein und war dem gar nicht fremd.
Ihre Frau hat im Januar ihre Tochter Luna geboren. Und wie fühlen Sie sich jetzt so als zweifacher Vater?
Sehr gut.
Ja?
Ich bin Aminata Belli, ich bin Moderatorin und Reporterin. Ich mache verschiedene Formate und auch ein Talk-Format gemeinsam mit meiner Kollegin Luisa Dellert. Das heißt Dieb und Deutlich und ist vom NDR.
Herzlich willkommen hier bei Dieb und Deutlich, Jan Böhmermann.
Vielen Dank.
Du bist so frech. Also manchmal bist du wirklich ja so frech und sagst Dinge, wo ich denke, was denkst du dir, wenn du zu Gregor Gysi sagst, Gregor Gysi, sie kleiner Fickzwerg.
Ja, das war ja, da war, saß er ja bei.
Ich habe 1992 ein Buch geschrieben, das trug den Titel 20 Jahre Talkshows zwischen Klatsch und News. Und wenn ich drüber nachdenke, müsste man nur die 20 durch eine 50 ersetzen und man könnte den Titel genauso auch noch belassen und eine Fortsetzung planen.
Unser heutiger Gesprächsgast, meine Damen und Herren, war gestern Abend noch bis kurz vor Mitternacht selbst auf Sendung, ist einer der ganz, ganz, ganz erfolgreichen und kommenden der Shooting-Stars unter den deutschen Sportjournalisten. Aber nicht nur das. Herzlich willkommen, Michael Steinbrecher.
Ich bin Michael Steinbrecher. Ich habe schon vor langer, langer Zeit 5 Jahre lang Doppelpunkt moderiert. Eine Talkshow im ZDF für junge Erwachsene, ausgestrahlt im Hauptabendprogramm. Jetzt moderiere ich seit 2015 die gesellschaftspolitische Talkshow Nachtcafé im SWR und in der ARD. Und ich bin Professor an der TU Dortmund am Institut für Journalistik und dort zuständig für Fernseh- und crossmedialen Journalismus.
Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind.
Also das Nachtcafé unterscheidet sich von den anderen Sendungen am Freitagabend vor allen Dingen dadurch, dass wir ein Thema haben und das auch noch 90 Minuten.
Die Kindheit im Gepäck, wie uns unsere Herkunft prägt, das ist unser Thema heute.
Außerdem sind bei uns Prominente zwar erwünscht.
Ilja Richter wuchs mit einer sehr dominanten Mutter auf, die ihn mit Liebe fast erdrückte.
Aber die Sendung lebt doch auch sehr stark von Menschen, die einfach Erfahrungen gemacht haben zu bestimmten Themen.
Auch Sie, Anita Freitag-Meyer, sind in die Fußstapfen Ihrer Eltern getreten. Denn Ihr Vater hat früh...
Dazu kommt ein Experte als Brücke zur Wissenschaft. Und was die Themen angeht, so wollen wir eigentlich so sein wie das Leben. Also politisch, aber auch sehr persönlich und immer wenn es geht, tiefgehend, auch deswegen der Experte bei uns in der Runde.
Man kann auch nie genau sagen, wird das ein lustiger Abend oder nicht. Weil das finde ich ja das Schöne an so einer Runde, dass die auch eine ganz andere Entwicklung nehmen kann als geplant. Was mir gerade so einfällt, das war so ein Moment, da war Habe Kerkeling da und Michael Patrick Kelly. Und da ging es um den Tod der Mutter bei Michael Patrick.
Wie ist es denn bei dir? Aber das ist ja auch eine Parallele eigentlich zwischen euch. Du hast deine Mutter, hast du ja nur auch in deinem Buch und man sieht es auch im Film, erzählt, dass du deine Mutter früh verloren hast. Ist das da auch so, dass die Beschäftigung im Tod dann einfach immer mal wieder kommt, wenn man sowas als Kind erlebt hat?
Ja, natürlich beschäftigt man sich immer wieder damit. Es
gibt und da hat sich dann auf einmal so ein Zwiegespräch entwickelt und so ein Moment, wo der Tod so präsent war, das kann man gar nicht planen. Und deswegen finde ich eben das Schöne, es ist immer ein Event. Das sind 2 Stunden, die mal so eine und mal so eine Entwicklung nehmen und das ist immer so ein Happening. Ich liebe das.
Wir hatten sehr, sehr eindrucksvolle Gäste. Wir hatten wirklich sehr krasse Geschichten teilweise. Also Jihan Alomar zum Beispiel hat uns erzählt, wie sie vom IS versklavt wurde.
Die Story könnte eigentlich auch von einem Film sein, dass man Zaun zwischen den beiden ist und dann man so Hände sozusagen hält zum letzten Mal. Und dann halt das letzte Mal wird, dass man den Vater sieht, als kleines Kind sozusagen.
Eine Geschichte, die so furchtbar ist und so unerträglich überhaupt schon anzuhören, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie schlimm es ist, das zu durchleben.
Was hat dein Vater dir da gesagt oder kannst du dich daran erinnern?
Ich kann mich genau daran erinnern, was er gesagt hat. Und zwar, er hat gesagt, so eine Art Süße oder meine Kleine, geh wieder zu deiner Mama, okay, es wird alles gut.
Und es gab Sendungen, wo mehrere Leute am Ende sich in den Arm genommen haben oder wir geweint haben tatsächlich. Also so wirklich offene, menschliche, tolle
Begegnungen, die ich nicht missen will und die wahnsinnig wertvoll sind.
Meine Aufgabe oder Barbaras oder Bettinas Aufgabe ist, zu sagen, wir stimulieren auch den erschöpften Gast, der irgendwie am Freitagabend sich in unsere Sessel knallt und eigentlich lieber zu Hause wäre. Wir stimulieren ihn so, dass er gut aussieht. Das ist unsere Verantwortung. Also eine gute Talkshow liegt ausschließlich am Gastgeber und nicht an den Gästen.
Meine Damen und Herren, wir haben es jetzt mit einem mutigen Mann zu tun. Der war gerade 18 Jahre alt, als er das erste Mal aus Südafrika nach Europa kam.
Ja, die Frau, mit der ich jetzt spreche, die kann vielleicht schon in die Zukunft reisen. Die hat nämlich Chips implantiert.
Sie heute ist er ein deutscher Superstar. Howard Carpendale ist bei uns.
Wie sie damit lebt und ob das eine tolle Sache ist, erzählt uns jetzt Juliane von der Hohe.
Wenn Sie am Freitagabend Privatgäste haben, dann legen Sie ja auch keinen Wert darauf, besonders gut auszusehen, sondern Sie legen darauf Wert, dass die Gäste um Mitternacht nach Hause gehen und sagen, ach, das war aber richtig schön bei dem. Und so sehe ich meine Rolle in der Talkshow.
Das Interessante an Talkshows ist doch auch wenn man sich ältere Talks anschaut, dass sie immer ein Dokument ihrer Zeit sind. Und auch aus ihrer Zeit heraus nur verständlich sind. Ich finde es immer spannend, die Talkshows zu sehen aus den 70ern. Allein schon zu sehen, wie viele Rauchschwaden da durch Fernsehstudios gezogen sind, wenn die Leute da rauchend und tief in den Sesseln hängend miteinander geredet haben. Auf eine Art, wie sie es heute eben so nicht mehr machen. Das hat Vorteile, das hat Nachteile, aber das war die Zeit.
Herr Dr. Kohl, es unterscheidet Sie sehr viel von anderen deutschen Politikern. Anscheinend auch, dass Sie noch nie ein Spiegelgespräch gemacht haben.
Doch, habe ich schon gemacht.
Wann war das?
Vielleicht zwei Jahre, drei Jahre zurück. Ich weiß nicht mehr genau, aber ungefähr.
Haben Sie noch in Erinnerung, was Sie damals als Hauptaussage betrachtet haben?
Mit Sicherheit nicht, ich weiß es nicht mehr.
Dann frage ich auch nicht danach.
Ich möchte fragen, Frau Riefenstahl, haben Sie nachdem, oder ich glaube seit 38 haben Sie nicht mehr gedreht, ne? Oder haben Sie nach 38 noch Filme gemacht?
Der Reichsparteitag-Film, den ich 1934 aufgenommen habe, meinen Sie den?
Ja.
Mit dem Titel Triumph des Willens. Mhm. Das war ein reiner Dokumentarfilm.
Herr Kinski, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch in Ihrem Buch, ich glaube, ich weiß sogar, auf welcher Seite ich das gelesen habe, ich kann es noch sagen. Sie gesagt haben, ich bin so voll von Liebe, dass ich es immer wieder ausströme, also jetzt mit meinen Worten, nicht mit Ihrem. Die Frage, die mir geblieben ist, wenn man verfolgt, wie die Reaktionen eigentlich auf Sie sind, vielleicht aus Ihrer Sicht von dummen Menschen, dann haben Sie doch sehr viel Liebe gegeben und offenkundig aber sehr wenig empfangen. Ist dann nicht Ihr Geben an Liebe immer sehr viel mehr gewesen als das, was Sie empfangen haben?
Wie man auch immer darauf reagiert hat. Wer? Das ist nämlich die Stichfrage.
Na, ich würde mal sagen, heute sieht man Klaus Kinski ja ganz anders als damals. Damals waren das ja auch ganz viele Leute toll, wie er sich benommen hat. Ganz viele Leute waren fasziniert von dem Dämonischen, was auch nicht nur in den Rollen, sondern auch von der Person Kinski selber ausging. Mittlerweile wissen wir aber, dass Kinski mit Verlaub kein sehr netter Mensch war. Er war ein Verbrecher, hat seine Tochter missbraucht. Und das alles schlägt ja auch irgendwo in eine ganz andere Richtung. Und insofern kann man diese Bilder nicht mehr unvoreingenommen sehen, so wie man das früher vielleicht getan hat. Und das ist ja bei allem so. Wenn ich Bilder sehe, dann assoziiere ich, und das ist zeitabhängig und auch wissensabhängig von dem. Wenn ich heute ein Bild von einem Meer betrachte beispielsweise, dann denke ich an ertrinkende Flüchtlinge und habe nicht mehr die Romantik des Meeres im Vordergrund. Und so verändern sich Bilder und so verändert sich auch mein Bild von Klaus Kinski ins Negative.
Das ist auch wieder sein Witzboy.
Na, er ist doch dabei. Ja, aber ihr könnt alle über die Leute verarschen, liegt da gar nicht. Nein, das glaube ich nicht.
Mir hat gerade hinter der Bühne jemand erklärt, dass die Leute sich unheimlich danach drängeln, hier zu sitzen und ich hoffe, das Maul zu halten, weil nämlich sonst gehe ich weg und die Show ist ja dafür, dass wir hier sind, oder? Na also, dann seien Sie doch gefälligst ruhig. Sie sind nämlich einer von diesen Leuten, über die der Herr Münchhausen oder wie Herr Münchenhagen.
Das ist ja nicht nur Klaus Kinski, es war Romy Schneider. Es waren auch viele zerbrechliche Menschen, die sich in Talkshows auf andere Art und Weise gezeigt haben. Nichts ist zu trennen von der damaligen Gesellschaft, von der damaligen Medienlandschaft. Nichts ist zu trennen auch von den Positionen von einzelnen Gruppen in der Gesellschaft. Insofern finde ich es jeweils spannend. Und ich glaube, wir können Talkshows der 70er nicht aus der heutigen Perspektive beurteilen, sondern müssen es aus der damaligen tun.
Um Musik zu
Zwischen Protest und Geschäft geht es in der WDR-Talkshow Ende offen. Einer der Gäste, Tonsteine-Scherben-Mitglied Nickel Pallert.
Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden. Ja? Und was passiert objektiv? An der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument in dieser Massengesellschaft. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid
weißt. Ja, also so richtig Streit gibt es leider viel zu selten, finde ich. Also von mir aus könnte das viel öfter mal eskalieren. Ich finde das ganz gut, wenn das mal so aus dem Ruder läuft, so wie das früher war.
So. Jetzt können wir weiter diskutieren.
Da gibt es ja immer diese legendären Szenen, wie Karin Struck irgendwie sich die Strumpfhose ausgezogen hat und Angela Merkel ein Glas Rotwein übers Jackett geschüttet hat.
Frau Struck, weit entfernt jetzt, davon ausreden zu wollen,
jetzt würde ich
möchte
doch
ich doch daran erinnern, dass ich Frau Merkel eine Frage gestellt habe.
Wollen Sie nicht einen Maulkorb holen? Holen Sie doch einen Maulkorb. Gut, ich würde sagen, ich versuche es. Holen Sie mir einen Maulkorb, ich gehe. Okay. Ich versuche es jetzt nochmal.
Das passiert ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr, weil die Menschen sich einfach benehmen, auch aus Angst vor Reaktionen in den Social Media.
Nein. Das ist ja grauenvoll.
Das darf ja wohl nicht wahr sein.
Christoph Schlingensief hat sich heute Abend hier schon weidlich, denn doch Talkshow-mäßig gebärdet, indem er eben Herrn Jagoda viele Dinge gefragt hat, obwohl ja dieser Talk 2000, Verehrte, auf RTL laufend, nicht, dass Sie dafür könnten, RTL hat auch dann gesagt, Sie könnten nichts dafür, was ganz anderes war. Also, wie viele Sendungen hat es gegeben bisher?
Bis jetzt glaube ich 7 und jetzt kommt die letzte, die 8. Und
dann machen Sie auch nie wieder.
Ich mache keine Talkshow mehr. Ne?
Aber Sie haben doch gesagt, jeder Dämmler kann Talkshow, aber Sie haben es schlimmer formuliert. Ich mache das freundlich.
Was jeder Depp kann Talkmaster werden.
Jedes Arschloch.
Jeder, ja. Depp, jeder Depp kann Talkmaster werden, habe ich versucht zu beweisen und ich bin daran gescheitert. Das gebe ich gerne zu.
Dann tut es mir fast leid, dass wir jetzt nachtarocken. Wir müssen wirklich eine Niedermachung eines Talkgastes noch mal in einer Minute, das hat ja länger gedauert, aber Ingrid Steger, was Mutter hat Mutter, mein Junge, da müssen Sie durch.
Sehr viele Männer gehabt. Dieter Wedel ist ja, wie wir jetzt immer gelesen, ein Schwein. Mit ihm waren Sie zusammen, Fleka ist ziemlich hart drauf
das,
gewesen,
glaube
ich.
Das finde ich jetzt was ganz Ungezogenes, was Sie sagen, auch wenn wir jetzt eine lustige Talkshow machen. Aber
ja,
Dieter
ist
Wedel ist ganz
jetzt. Wir wollen jetzt mal wieder runterkommen vom Lustigsein.
Ja, Dieter Wedel hat mir ein sehr großes Selbstbewusstsein gegeben, auch wenn das die Leute nicht wahrhaben wollen.
Wie würden Sie denn zum Beispiel 6 Millionen Arbeitslosen Ihr Selbstbewusstsein zurückgeben?
Also das ist jetzt absolute Scheiße, was Sie reden, wirklich. Wir reden jetzt gerade von Dr. Wedel und meinem Selbstbewusstsein und Sie gehen auf Millionen Arbeitslose über.
Das tut mir jetzt leid eben. Es war nicht meine Absicht, über Herrn Dieter Wedel jetzt irgendwelche Nummern zu ziehen, wirklich nicht.
Nehme ich trotzdem nicht an, die Entschuldigung. Das ist mir echt zu gut.
Ja, warte mal.
Das war immer mein Traum, von der Talkshow zu gehen. Wichtigtuer, dummer Wichtigtuer.
Sie hat Schlimmeres gesagt, sie hat auch richtig geweint, was rausgeschnitten wurde, also sie war schon ziemlich fertig. Da fragt man sich, warum macht man so eine Frau nieder?
Wenn das so in die Hose geht wie da, dann kann ich abstreiten, dass das für mich auch katastrophal war.
Tat Ihnen
auch
mal so leid, ich hoffe. Das, ja?
Es gibt die Promi-Talkshows, die wir ja auch heute kennen, NDR-Talkshow Kölner Treff. Das sind die, die auch am Freitagabend oft laufen, wo Prominente hauptsächlich dort sind, wo es einen unterhaltenden Talk gibt, was nicht bedeutet, dass man auch mal tiefer in Themen einsteigen kann. Aber im Grunde stehen die Prominenten im Vordergrund. Dann gibt's den Thementalk. Da geht's zum Beispiel um Politik, die klassischen Politik-Shows. Aber es sind hauptsächlich eben Talkshows, wo Gäste aufgrund ihrer Kompetenz und nicht nur ihrer Prominenz wegen eingeladen werden. Dann gab es damals die Confessional-Talkshows, da würde ich dann auch die späteren Nachmittagstalks drunter zählen, die hauptsächlich auf Emotionen gesetzt haben. Es gab den Confro-Talk und es gab den Portrait-Talk, also Sendungen, die sich um einen Gast gedreht haben und dort dann zu einem Thema in eine Art Portrait-Talk übergegangen sind, wo man den Gast noch tiefer kennenlernen sollte. Das würde ich sagen, trifft heute auch viele Podcasts zu, die sich das in ähnlicher Form auf die Fahnen schreiben.
Ich kann es nicht
nicht kapieren.
Wenn du es nicht kapieren kannst, kann ich dir...
Ich habe immerhin Abitur. Zwar
willst du einen Monolog halten oder willst du... Ja? Was Abitur?
Ja, zweiter Bildungsweg.
Wunderbar. Schau, ich hab das nicht...
Die Sendung mit Peter Maffay habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung, weil sie natürlich auch, zumindest für Doppelpunkt, legendär war. Wir hatten uns vorgenommen, eine kontroverse Runde zusammenzustellen zum Thema Image. Und es gab dort auch einen Kabarettisten vom vorläufigen Frankfurter Fronttheater. Und der hatte dann in einem kurzen Kabarett, einer kurzen Kabarett-Performance im Doppelpunkt über Schlager relativ verächtlich gesprochen. Daraufhin hat Peter Maffay sich vor ihm aufgebaut und ihm zu verstehen gegeben, was er von dieser Darbietung hielt, nämlich nichts. Dann sind die beiden in der Runde aufeinander getroffen mit dieser Aggression.
Ich weiß nicht, wie alt du bist, ich bin 38. Ich glaube nicht, dass ich jetzt in 2 Minuten dir mein Leben erzählen kann.
Will ich auch nicht.
Ich glaube nicht, dass ich dir meine Beweggründe erzählen kann, ja.
Brauchst du auch nicht.
Ich vermute aber ganz stark, dass du dich mit diesen ganzen Sachen eigentlich gar nicht beschäftigst. Ich glaube, dass du eines ganz gern betreibst, nämlich mit Pseudo-Weisheiten, um dich zu schmeißen und die Lache auf den Sack zu ziehen.
Das sagt er.
Und irgendwann ging es dann so weit, dass Peter Maffay aufgestanden ist, das Publikum im Kulturzentrum in Mainz war sehr gespalten. Die einen haben ihm applaudiert, die anderen haben gebuht, fanden es nicht so toll. Und ich habe mehr oder weniger gesagt, ja, jetzt sind wir einer weniger, dann machen wir jetzt wohl weiter.
Und ich bin der Meinung, es hat noch nicht die Grenzen überschritten, als dass man sich der Diskussion nicht stellen könnte, meine ich. Und wir hatten vorher
es war jetzt keine journalistische Glanzleistung, die wir damals vollbracht haben. Aber wir schämen uns der Sache auch nicht. Sie gehörte dazu und ich habe mit Peter Maffay Jahre später noch mal geredet über diese Situation und wir waren uns einig, dass die uns immer verbinden wird und wir uns alle weiterentwickeln. Ich in meiner Art, er in seiner Art, aber auch das gehört jetzt zu unserer Biografie, unserer Talkshow-Biografie.
Zum einen ist es natürlich immer für einen Talkmaster oder eine Talkmasterin was Besonderes, wenn so ein explosiver Moment sich ereignet. Andererseits gehen wir gerade heute in den Unterhaltungstalkshows natürlich sehr freundlich miteinander um und das hat auch wieder was für sich.
So die richtige, wirkliche Talkshow im Fernsehen, mit der wir aufgewachsen sind oder ich, die wird es so nicht mehr geben. Auch dieses, wir sitzen zusammen und Leute rauchen und trinken und rasten auch mal aus oder so und es gibt Raum dafür und wir wissen nicht schon vorher genau, was wir eigentlich wollen und wo es hingeht. Das ist für mich eigentlich dieses junge, freche, mutige, vielleicht auch problematische, aber trotzdem so ehrliche. Das gibt's, glaube ich, so gar nicht mehr so wirklich. Und ich glaube, irgendwo wurde da eine Tür zugemacht, die ich gar nicht mehr betreten kann. Aber wir öffnen neue Türen.
Das höre ich immer wieder. So dieses, ich bin nie betroffen, es geht mich nichts an.
Nee, das ist nicht, es geht mich nichts an.
Nee, du sagst, du kannst dir keine Meinung bilden, weil du bist nie betroffen. Aber alle in dieser Gesellschaft sind von Prostitution betroffen.
Also ihr tut was ist so heute noch skandalträchtig? Ja, Dinge im sexuellen Bereich. Sie können heute über Schamlippenpiercing sprechen, was bei uns auch passiert ist. Da gab es keine einzige Protestmail. Da hätte es aber vor 30 Jahren, wäre wahrscheinlich der Rundfunkrat zusammengetreten.
Es gab noch eine andere Sendung im österreichischen Fernsehen, die hieß Club 2. Und das, Nina Hagen, ist sicherlich eine Szene, mit der sie damals zu kämpfen hatten. Wenn wir sie uns jetzt angucken, fragt man sich, worüber hat sich eigentlich jeder aufgeregt? Wir gucken nämlich jetzt mal in genau diese Talkshow rein.
Ich glaube, ich change the hell.
Ich versuche doch da gerade rauszukommen, indem ich von Women Sex erzähle, indem ich erzähle, dass die Frauenorgasmus so wichtig sind, dass die Frauen sich anfassen müssen. Nämlich da, in front of is the point of Women Sex. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön so machen.
Man kann natürlich Sympathie und Antipathie nicht steuern. Ich bleibe ein Mensch, der da sitzt und mancher ist mir sympathischer und manchmal ist mir weniger sympathisch. Was aber nicht heißt, dass das mit dem sympathischen Menschengast immer das bessere Gespräch ist. Also häufig ist mit einem Gast sehr gut, ein Gespräch zu führen, der einen auf dem ersten Blick nicht so wahnsinnig als ein Seelenverwandter zu sein scheint. Das hat eigentlich nichts damit zu tun und es ist natürlich im Grunde meine Verpflichtung, die Sympathien und Antipathien möglichst professionell und gelungen zu verstecken. Klar.
Frau Schwarzer, mögen Sie Kinder?
Also da kann man natürlich nicht mehr sagen, als gerade gesagt worden ist.
Ja, das ist einfach,
ich finde, das ist wie mit einem Erwachsenen. Es gibt solche, die machen wir und andere, die machen wir nicht. Ne?
Ja, und wenn Sie Kinder hätten, was würden Sie lieber haben, Junge oder Mädchen?
Ja, Mädchen gibt's gar nichts, weil das wäre mir vertraut. Nee, das wäre mir vertrauter. Ja, hier.
Die Hauptfrage, die sich die vielen Leute stellen, mit denen ich auch über sie gesprochen habe in Vorbereitung dieser Sendung, ist: ein Besessener oder ein Hochstapler oder beides?
Diese, haben Sie nicht mehr Varianten, haben Sie nur die zwei?
Aber das sind also die, sagen wir mal, die gängigen.
Und Sie werden nun von der Presse auch sehr stark in dieses Lager gezählt. Sie werden sogar als eine Kultband der rechtsradikalen Szene apostrophiert. Wie stehen Sie dazu?
Also ich meine, da muss man wohl unsere Vergangenheit wohl in Anbetracht ziehen, dass wir eine Zeit lang alle Skins gewesen sind, die ja bekanntlich einen leichten Hang zum Rechtsradikalismus haben.
Man sieht Ihnen das gar nicht mehr an.
Was mich an Biolek, an Alfred Biolek wirklich fasziniert hat und was mich geprägt hat, das ist, dass ich irgendwann begriffen habe, nein, Biolek stellt nicht die besten Fragen. Nein, er geht auch nicht immer ganz toll auf die Antworten ein. Nein, aber er ist ein perfekter Gastgeber.
Biolek ist für mich überhaupt einer der Talker schlechthin gewesen, fand ich auch vorbildlich, wie der das gemacht hat. Der war nämlich vertraulich, aber nicht zu vertraulich und immer sehr gut vorbereitet und immer sehr professionell.
Er sorgt für die Stimmung, er sorgt für die Atmosphäre. Und das ist das, was zur Talkshow gehört. Sie können noch so klug fragen oder noch irgendwas machen. Nee, es kommt darauf an, dass Sie den Gästen das Gefühl geben, dass Sie wichtig sind, dass Sie sich wohlfühlen.
Ich bin die Interviewerin oder diejenige, die fragt, die Fragen stellt, und die anderen sind meine Gäste. Das sind aber nicht meine Freunde. Ich möchte jetzt nicht mit denen nach der Sendung unbedingt dann sofort ein Bier trinken gehen oder mit denen zusammenziehen. Also das verstehe ich unter journalistischer Distanz. Was nicht heißt, dass man nicht zusammen lachen kann und einen super Abend haben kann in so einer Sendung. Aber das sind zwei unterschiedliche Rollen, die Gäste und ich.
Früher bei Betrifft war ich sehr viel journalistischer, auch in meinen Fragen, sehr viel straighter. Und im Kölner Treff bemühe ich mich halt vor allen Dingen auch vor der Sendung, während der Sendung und nach der Sendung um die Atmosphäre. Und das ist das, was Talk ausmacht und was ich von Biolek wirklich gelernt habe. Da war er perfekt, und das sollte jeder, der sich in dieses Genre begibt, sich zu Herzen nehmen. Und der Gast muss groß werden, nicht man selber.
Danke, vielen Dank. Sie sind sehr freundlich. Sie sind sehr freundlich. Hoffentlich kann ich diesen Vorschuss einlösen.
Pass auf, Anke. Ich wollte dich nur fragen, hat heute Abend deine Klasse zugeguckt? Wussten die das?
Ja, ich glaube, die wussten das.
Ja? Und musst du morgen früh wieder in die Schule?
Ja, peinlich.
Peinlich?
Ladies and Gentlemen, Bios Bahnhof proudly presents, for the first time in Frecken, Mr. Sammy Davis Jr.
Es ist natürlich immer ein Höhepunkt, wenn solche Leute wie Joe Cocker oder Michael Bublé oder Cat Stevens kommen. Ja, das ist natürlich nochmal so ein bisschen internationaler Seewind, der Sauerstoff in die Sendung bringt. Aber ich würde mal spontan, ich mache das immer wieder mal, Lotti Huber erinnern. Lotti Huber, die der ein oder andere vielleicht gar nicht mehr kennt, eine Diseuse, wie sie sich selber nannte, eine Schauspielerin, eine Jüdin, Kaufmannstochter aus Kiel, die alles Schreckliche erlebt hat, was eine Jüdin in ihrer Generation hat erleben müssen. Dank des Faschismus, also dank in zynischen Anführungsstrichen, und die trotzdem oder vielleicht gerade deshalb die Lebensfreude in Person war.
Ihre Lieblingsthemen sind, in so einer Talkshow haben Sie gesagt, Sie möchten gerne sprechen über Liebe, über Essen, über Trinken und erst ganz am Ende kommt Arbeit. Halten wir uns an die Reihenfolge?
Hab ich wollte eigentlich nicht gedacht, so eine wilde Fantasie. Ich habe doch gearbeitet wie verrückt.
Sprechen wir über Liebe.
Als sie bei uns zu Gast war, war sie schon sehr, sehr krank, und das wusste sie wohl auch. Und Lotti Huber hat trotzdem eine gute Laune, eine Inspiration, eine Vitalität ausgeströmt, die nach wie vor für mich unerreicht ist.
Sprechen wir über Liebe, also legen Sie los, mein Schatz.
Und Lotti fühlte sich wirklich für den Abend mitverantwortlich. Und wir waren ungefähr 40 Jahre auseinander, was sie aber nicht daran hinderte, mich massiv zu beflirten.
Bevor ich jemand anderen liebe.
Bevor ein Mensch jemand anders liebt, muss er sich selbst lieben. Denn wenn er sich nicht liebt, wird er böse und wird er schlecht. Aber ich habe mich immer sehr geliebt, darum bin ich so ein guter Mensch.
Ist ja heutzutage fast Pflicht geworden, dass wir versuchen, divers zu besetzen. Das haben wir von Anfang an eigentlich versucht. Und zwar schon im Jahr, so lange ist das hier, 1993, bei der ersten Pressekonferenz. Was wollen Sie denn mit dieser Talkshow vielleicht anders machen als die anderen? Und ich möchte gerne, dass Menschen eingeladen werden, die üblicherweise nicht eingeladen werden. Und damals schrieb dann der Spiegel irgendwann in der Kritik, bei uns seien Menschen zu Gast, die durchs mediale Raster sonst fallen.
Vanessa Münstermann, die ein Schwefelsäureattentat ihres Ex-Gatten überlebt hat und hier saß und von
ihrem Schicksal berichtet hat.
Wenn ich auch in den Spiegel schaue, sehe ich ihn, sehe ich die Tat.
Sie waren eine vierköpfige Familie. Ihr Mann, Heli, ihre beiden kleinen Kinder und Sie, das sind vier. Minus drei sind die drei, die durch einen schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind.
2009 war ein besonderer Tag in Ihrem Leben. Ich meine, es ist genau der Tag gewesen, der eigentlich alles veränderte. Aber wie lange braucht man, um das zu begreifen mit der Diagnose ALS?
Ich glaube, ich habe das heute noch nicht begriffen.
Also viele Leute finden, dass wir diverser sind. Ich glaube, das ist auch so. Ja, das ist so. Wir sind jünger und diverser, ansonsten ziemlich gleich.
Teilweise haben mich Leute gefragt, warum genderst du nicht? Und dann wiederum, warum genderst du? Also direkt die Frage so, wie hast du es provoziert? Hast du geflirtet? Warst du getrunken? Und das Zweite, was kam, war, aber erzähl nicht, dass es dir passiert ist.
Ganz, ganz toxisch ist natürlich immer, wenn man so Dinge sagt wie, ein Mann kann das machen, eine Frau kann das machen. Denn so Geschlechterstereotypen, glaube ich, sind toxisch für alles.
Wir sind nicht jung und frech, wir sind so, wie wir sind. Und deshalb sind wir dann divers. Aber das verstehen viele Leute nicht. Und das meine ich auch mit dem, ich würde von mir aus gar nicht sagen, dass wir diverser sind. Ich weiß aber, dass das ist, was die Leute sehen und was sie hören wollen und was sie denken und was am Ende des Tages ja auch Tatsache ist. Und dadurch, dass wir diverser sind, haben wir natürlich auch mal andere Themen oder man sieht andere Räume. Also, dass ein Raum besetzt ist mit mehr Leute mit Migrationshintergrund als weniger, das sieht man sonst so oft nicht im Fernsehen oder dann muss es thematisch passen oder so, das ist bei uns nicht der Fall. Also was nicht nur für uns Normalität ist, sondern eigentlich für mehrere Menschen, nur das ist nicht so die Sehgewohnheit. Das hat aber nichts mit Mut oder Jung oder so zu tun.
Das war nicht so charmant. Du setzt dich für unglaublich viele Themen ein, Gleichberechtigung und ganz besonders für die queere Community und für Diversität.
Und in den letzten Jahren haben wir uns tatsächlich auch bemüht, darauf zu achten, People of Color einzuladen, um so im Grunde genommen auch das Repräsentative, was wir oft negiert haben im Fernsehen, das sichtbar zu machen. Ein wichtiges Wort auch für Talkshows, Sichtbarkeit. Und auch andere Stimmen wahrzunehmen, beispielsweise gerade von, ich mag diesen Begriff ja nicht, Migrationshintergrund, aber von Persönlichkeiten, die beim gepflegten öffentlich-rechtlichen Fernsehen in früheren Zeiten zu wenig hör- und sichtbar gewesen sind. Ich glaube, das hat man auch sehr deutlich gemerkt bei uns.
Ich war bei Riverboat schon mehrmals zu Gast. Ich war ganz oft schon im Kölner Treff oder bei 3 nach 9, wenn du die Leute als Gast erlebst. Das finde ich immer ganz interessant. Wenn ich selbst Gästin bin, dann sehe ich natürlich, was eine gute Frage ist oder was eine gute Atmosphäre schaffen bedeutet für jemanden, der auf der anderen Seite ist. Da ziehe ich auch mal was für mich raus und lerne.
Einfach zu beobachten, wie alles geht. Wie professionell oder unprofessionell vielleicht andere Leute sind, das finde ich immer ganz witzig. Einfach irgendwie für mich ein großer Spaß, auf den man sich ja auch nicht vorbereiten muss. Eine eigene Sendung machen ist immer ein bisschen anspannend, macht auch Spaß und ist toll, aber man hat natürlich eine ganz andere Rolle.
So, ich glaube, ich habe alles dabei, Bert.
Aber Ernie, was soll ich denn mit diesem Film?
Na Bert, wir sind in der NDR-Talkshow. Ja. Und da bringt man entweder sein neues Buch, ein neues Album oder seinen neuen Film mit. Na gut, das ist jetzt ein alter Film, aber dafür ist es ein sehr schönes Briefmarkenalbum. Guck mal, Bettina.
Talkshow ist natürlich auch eine Art von Geschäft, in Anführungszeichen.
Wir kriegen bestimmte Gäste nur, wenn sie ein eigenes neues Buch haben. Wir kriegen bestimmte Musiker nur dann, wenn sie auf Tournee gehen.
Ein Buch hat ja auch immer was zu bedeuten. Ein Mensch, der ein Buch schreibt und wird wegen eines Buchs eingeladen, der hat ja auch was zu sagen. Davon gehe ich im besten Fall mal aus.
Und dann sage ich, okay, wir machen das. Und dafür gibt es sogar ein Honorar. Aber dafür möchte ich auch noch etwas anderes hören als nur das.
Und will aber auch zu meiner Ehrenrettung sagen, so denn die Ehre in Gefahr ist, dass Thomas Gottschalk in seiner Hochzeit Madonna oder Rod Stewart auch nur auf die Couch bekommen hat, weil Madonna und Rod Stewart, meist kurz vor Weihnachten übrigens, eine neue CD auf dem Markt hatten.
Riverboat mit Kim Fischer und Jörg Kachelmann.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Der Kölner Treff wäre soweit. Ich auch und vor allen Dingen meine Gäste und Sie.
Herzlich willkommen zur NDR-Talkshow heute mit folgenden Gästen.
Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön.
Deep und deutlich. Und wir haben heute tolle Gäste da mit inspirierenden Geschichten.
Aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber. Giovanni Di Lorenzo.
Fernsehen ist auch dafür da, dass man sich darüber ärgern kann. Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Ich höre immer wieder, es gibt zu viel Talkshows. Ich höre aber auch, es gibt zu viel Krimis. Ich höre aber auch, es gibt zu viel seichte Filme. Ich bin fest davon überzeugt, dass Fernsehen ein Familienmitglied geworden ist. Und Familienmitglieder sind auch Teil des Ärgernisses. Es gibt ja nicht die romantische, idyllische Familie. Und es laufen teilweise Fernsehprogramme mit großem Erfolg, über die sich die Mehrheit wahnsinnig ärgert.
Ansonsten finde ich diese Vielfalt am Freitagabend natürlich toll. Also dass für jeden was dabei ist. Jeder hat eine andere Art, mit Gästen umzugehen. Man kann ja schon an 3:00 und der NDR Talkshow sehen. Das ist auch eine unterschiedliche Gewichtung, was da so die Einladestrategie angeht. Und Nachtcafé erst recht.
Ich gucke nicht nach links und rechts, weil das, was zeitgleich läuft, kann ich ja gar nicht sehen. Ja, das ergibt sich aus der Situation der Parallelität. Und ich glaube auch nicht, dass mir das irgendwie helfen würde.
Das kann man ja auch entscheiden, wie einem gerade ist. Wenn man mal einen nachdenklichen Abend hat, dann findet man es vielleicht doof, wenn in der Sendung die ganze Zeit nur rumgegackert wird. Und an einem anderen Tag, wo man gerade was super Schönes erlebt hat oder vielleicht auch einen ganz schweren Tag hatte und sich einfach nur entspannen möchte, dann ist das eben genau das Richtige.
Nein, das Sag mal, Hubertus, es kann sein, dass ich irgendwie was nicht mitgekriegt habe bei der Vorbereitung, aber gibt es irgendeine Absprache zwischen euch, dass man über Heiner Lauterbach nicht redet?
Ja, er wollte gerade eine elegante Überleitung machen.
Heiner Lauterbach war der Vogt.
Ich will mal 2 Wochen ohne meine Frau haben. Für all die Männer oder Frauen, die allein getrennt von ihren Familien jetzt mal Ferien machen wollen, ist das von der Bundesregierung gebilligt?
Nein.
Nein.
Günther, und, der heißt aber Gerd.
Gerd und
Franziska. Ist nicht der
Netzer. Ich habe schon vor der Sendung gesagt, der Gerd Delling wird im Alter dem Günther Netzer immer ähnlich. Was ja ein großes Kompliment ist, weil es ist ein attraktiver Mann. Nein, er war es, als er noch spielte, und er ist ein attraktiver Mann. So, pass auf. Ich habe eine 35 Jahre lange Freundschaft mit Giovanni Di Lorenzo. Wenn Giovanni Fragen stellt, finde ich das immer sehr interessant. Weil er natürlich ein brillanter Journalist ist, da gucke ich mir manchmal was ab. Oder dasselbe würde ich auch von Bettina beim WDR sagen. Aber ich spiele frei auf, und solange die Einschaltquote gut ist, die Resonanz gut und Barbara Schöneberger sagt, Hubertus, ich habe dich wahnsinnig gern, kann mir eigentlich nicht viel passieren.
Ich beginne mit ihm über Freiheit, Quatsch und Mutterliebe. Rede ich mit ihm, mit dem Musiker, Komiker, Komponisten, Schauspieler, Regisseur, Entertainer und so weiter, Helge Schneider. Vom einzigartigen Helge Schneider. Wahrscheinlich hat er deshalb die Mütze an. Helge Schneider, herzlich willkommen im Kölner Treff.
Bei Betrifft war das schwierig, Gäste ein zweites Mal einzuladen, weil die Gespräche ja sehr stark biografisch ausgerichtet waren. Beim Kölner Treff ist es nicht so schwierig, weil sich natürlich auch in 3 Jahren ereignet sich was bei den Menschen. Es ist was passiert. Die sitzen ja nicht da wie vor 3 Jahren, sondern sind in neuen Lebens- und Berufssituationen im Zweifelsfall.
Also wenn da H.P. Baxter ist, dann fange ich nicht von vorne an. Ach ja, du bist ja auf dem Dorf aufgewachsen, und wie war denn das früher?
Du hast ja mal dieses gesagt, eine harte Party in der Woche ist ein verlässlicher Richtwert. Da frage ich mich, wenn man auf die 60 zugeht, wie man das eigentlich durchhält. Wie machst du das?
Also nach Silvester habe ich das auch gefragt und bin dann direkt in so ein Wellness-Hotel erstmal ein Wochenende und mal runterfahren.
Oder bei den Kellys, die ich ja auch alle kenne, da frage ich ja nicht zum 100. Mal nach dem Hausboot und nach der Erziehung des Vaters, sondern da frage ich dann neue Sachen. Ich gucke mir dann immer so die Entwicklung an, was war so, was ist Neues dazugekommen, und versuche dann, einen anderen Zugang zu finden oder andere Themen. Denn ich denke immer, die anderen, also die Zuschauer, die sind im Zweifelsfalle neu und haben die Geschichte noch nie gehört. Das gibt's ja immer, das ist ja eine hohe Fluktuation. Ich denke aber, wenn da jetzt so ein Roberto Blanco oder wer auch immer mir gegenüber sitzt, der weiß doch natürlich auch, dass ich die Frage schon 20 Mal gestellt habe. Das ist doch für den genauso langweilig wie für mich.
Und natürlich haben wir Gäste, von denen wir wissen, die sind sehr beliebt bei den Zuschauern. Jetzt beispielsweise Johann König war gerade da. Nicht der Galerist, sondern der Comedian. Und der war, glaube ich, das 3. oder sogar 4. Mal da, was ich allerdings in 15 Jahren jetzt nicht so dramatisch häufig finde. Und natürlich hat er jedes Mal ein neues Thema. Und glücklicherweise ist er einfach jedes Mal sehr unterhaltsam.
Ich wage es mir vorzustellen, wie es aussieht, wenn die Familie König in Urlaub fährt, in die Bretagne, ja, im eigenen Auto.
Ja.
Mutter, Vater, ja, 3 Kinder und ja, 5 Hühner.
Ja, wieso nicht?
Also, das glaubt doch eigentlich
was soll
keiner.
Was sollen wir sonst mit den Hühnern machen? Weil wir sind da 5 Wochen in den Sommerferien, und find mal einen, der 5 Wochen den Hühnerstall sauber macht, nur für Eier.
Ja, aber es gibt doch auch Leihhühner.
Ja, das war ja das Ding. Wir haben die ja erst geliehen. Also es war ja, also es gibt ja, also es war so, wir waren im...
Atze glaubt das schon gar nicht.
Lass mich mal ausreden. Wir waren ja...
Ich neige, nicht nur als Talkmasterin, sondern als Mensch, neige ich zur Schwärmerei. Das heißt, ich habe mich schon sehr oft tatsächlich in eine Schwärmerei begeben, wenn ich Menschen treffe, die mich einfach begeistern. Und diese Fähigkeit habe ich mir auch über die Jahre erhalten. Und das kann jeden Freitag wieder passieren. Ich schreibe ja auch jedem Gast hinter einen persönlichen Brief und bin persönlich gerührt, wenn mir wie in der vergangenen Woche jemand sagt, ich habe mir den in der Küche aufgehängt.
Also die Talkshow ist für mich ein bunter Abend mit interessanten Menschen an einem Tisch. Das könnte genauso gut in einem Restaurant sein oder bei mir zu Hause. Man trifft sich in einer Gruppe und ist gut gelaunt und lässt auf sich zukommen, wie sich der Abend so entwickelt.
Eine gute Talkshow macht aus, dass die Gäste das Gefühl haben, ich habe eine gewisse Verantwortung für den Abend. Das ist wie bei Ihnen zu Hause, wenn ein Gast kommt und will nur unterhalten werden. Dann geht von ihm kein Impuls aus. Wenn aber ein Gast kommt und sagt, ich bringe mich selber mit, ich sorge auch ein bisschen dafür, dass der Abend ein schöner, ein lustiger, ein interessanter, ein inspirierender Abend wird, dann ist das die halbe Miete.
Die Talkshow, finde ich, ist ein von vielen unterschätztes Genre, weil auch eine Talkshow, wenn sie gut sein möchte, oft einer guten Vorbereitung bedarf. Und in der Talkshow kann so viel passieren. Sie ist so variabel, wie das Gespräch unter Menschen nur sein kann.
In einer Talkshow ist man auch Teil des Gesprächs und man ist auch Teil der Runde und man ist auch Teil der ganzen Energie. Also eigentlich ist es so ein bisschen die Energie, die man selbst vorgibt, die nimmt die Runde auch auf. Und man muss auch versuchen, die Runde zu halten oder zu leiten. Also man hat da schon eine sehr vielfältige Funktion und die ist, irgendwie ist sie total einfach, aber gleichzeitig sehr, sehr schwer.
Was mich angerührt hat, das ist, wenn Menschen, die wissen, jetzt kommt aufgrund meines Alters oder aufgrund meiner Krankheit mein letzter Fernsehauftritt und den möchte ich gerne beim Kölner Treff absolvieren. Das war bei Alfred Biolek der Fall.
Ich freue mich, dass ich Sendungen machen konnte, die so aktiv waren, so positiv waren. Ich habe meine Gäste immer als Menschen betrachtet. Das war das Entscheidende. Und das freut mich heute. Aber ich bin auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist.
Ja. Bei wem kommt dieser Moment des Wahrhaftigen? Das ist ein großes Wort. Aber ich glaube wirklich, nach so vielen Jahren, die ich das mache, es gibt sie immer wieder. Und das ist bewegendes Fernsehen.
Mein allererstes Gespräch war mit Johannes und Philipp Mickenbecker. Und das sind Zwillinge. Und einer der Zwillinge hat uns gesagt, dass er in 2 Wochen tot sein würde.
Also ich war jetzt gerade vor 2 Wochen beim Arzt, deswegen dann. Und er hat mir gesagt, ja, rein medizinisch gesehen gibt er mir noch 2 Wochen bis 2 Monate überhaupt zu leben. Es gibt auch keine Therapie mehr. Also dieses Schema und so macht bei mir relativ wenig Sinn. Und von daher sieht es rein medizinisch nicht so gut aus. Aber das ist halt gerade wieder das.
Du lachst nicht.
Du kannst es nicht nur ganz nachvollziehen, ja, kann ich auch gut verstehen.
Ich bin total, ich bin total angefasst davon. Und ich finde das ganz, also erstmal finde ich es toll, dass du das so offen gerade erzählst und einfach sagst und so stark bist.
Und der Umgang damit ist halt außergewöhnlich.
Das, ich finde das auch voll krass, weil mein Bruder ist an Krebs gestorben.
Ach, krass.
Und das ist halt, wie bitte?
In welchem Alter?
Bei war 16, 17.
Ach, heftig. Ja, da, genau, da hatte ich den ersten Tumor.
Was ganz schlimm.
Was er vorher nicht gesagt hat, was er nirgends vorher gesagt hat, womit keiner gerechnet hat irgendwie. Wir wussten, dass er Krebs hat und dass er zurückgekommen ist. Aber das war eine sehr, ja, das war eine Begegnung oder ein Talk im Fernsehen, den ich auch nicht vergessen werde, weil es wirklich für die ganze Runde und natürlich für jeden Menschen was ganz Schlimmes ist, wenn ein junger Mensch dir sagt, ich werde jetzt bald sterben. Ja.
Natürlich, ich würde auch gerne Prince Harry interviewen und ich glaube, ich würde es ein bisschen anders machen, als es im amerikanischen Fernsehen gelaufen ist, auch bei Oprah Winfrey sogar. Aber bei den Gästen, die wir gehabt haben, muss ich sagen, es waren wirklich ganz bewegende Begegnungen und das hat mein Leben reicher gemacht.
Ich werde nicht müde, um die Hand einer Frau anzuhalten, die aber auch, wenn sie meine Stimme aus dem Deutschlandfunk hört, nicht Ja sagen wird, weil sie einfach nicht in Talkshows geht. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir mal Jill Sander in der Sendung hätten, die hier in, die eigentlich wirklich Heidi Sanders heißt und die aus Schleswig-Holstein kommt und die hier mit einer kleinen Boutique in der Milchstraße in Hamburg angefangen hat und eine der großen Modekreatorinnen, Modeschöpferinnen, Modedesignerinnen der Welt geworden ist. Ich habe sie auch mal privat getroffen und sie sagt, mein lieber Herr Meyer-Burckhardt, ich freue mich sehr immer, dass Sie an mich denken, aber ich werde unverdrossen Nein sagen. Aber ich nutze auch die Chance des Deutschlandfunks wieder emsig. Mal gucken.
Ich wünsche mir für Dieb und Deutlich einen besseren Sendeplatz im NDR-Fernsehen. Wir laufen doch schon recht spät nach der NDR-Talkshow und nach Captain's Dinner auch noch. Da schlafen doch schon viele Leute. Vielleicht sind wir eines Tages weiter vorne. Das wäre schön.
Man kann sich über Themen streiten, man kann über Persönliches reden, man kann sich einzeln aufeinander einlassen, man kann miteinander diskutieren, lösungsorientiert oder konfrontativ. Das alles wird bleiben. Es wird neue Formen geben und ich glaube, dass der Talk weiterhin bestehen bleibt, sich immer wieder neue Formen sucht.
Wenn eine Talkshow das schafft, einen ganz guten Querschnitt noch auch an Zuschauern zu halten, die Jüngeren vielleicht dann mehr online oder über Social Media oder über YouTube und die Älteren dann im linearen Fernsehen, wenn man da so einen Kompromiss hinkriegt, dann, glaube ich, hat die Art von Talkshow, die wir machen, noch eine ganz gute Zukunft.
Und der Dialog ist in einer Gesellschaft, die sich in vielen Bereichen auseinander bewegt und in einer Gesellschaft, in der manche Gruppen immer seltener miteinander reden, umso wichtiger. Und wir als Nachtcafé zum Beispiel verstehen uns auch genauso, dass wir Menschen in einen Tisch bringen, beziehungsweise in eine Runde bringen. Den Tisch haben wir ja nicht als trennendes Element bei uns drin. Aber dass wir Menschen in eine Runde bringen, die sich sonst im Leben vielleicht gar nicht, leider gar nicht mehr so oft begegnen. Das kann weiterhin dort stattfinden, soll da stattfinden und natürlich im Idealfall auch Beispiel sein für das, was sich im Leben abspielt.
Dadurch kriegt so eine Runde dann auch eine ganz andere Bedeutung, als wenn nur über neuesten Film oder über neueste CD gesprochen wird. Die Zeiten sind irgendwie vorbei, finde ich. Wo man 2 Stunden immer nur tralala und hahaha und sing doch mal dein neues Lied. Also das interessiert mich auch nicht mehr.
Danke an all unsere Gäste hier.
Je später der Abend. 50 Jahre Unterhaltungstalkshow in Deutschland.
Wir sehen uns wieder in einer Woche.
Mit Aminata Welli, Michael Steinbrecher, Bettina Tietjen, Hubertus Meyer-Burckhardt und Bettina Böttinger.
Wir können quasi nächste Woche so weitermachen. Schön, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank. Jetzt immer freitags, meine Damen und Herren, um 9:45 Uhr.
Dann übrigens mit unserer 1000. Nachtcafé-Sendung mit dem Titel Wer sich verändert, bleibt sich treu.
Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, dann könnt ihr immer in der ARD-Mediathek vorbeischauen. Da gibt's alles.
Aber jetzt erstmal herzlichen Dank an diese echt schöne Runde.
Vielen Dank an unser Publikum. Vielen Dank, dass Sie den Freitag mit uns verbracht haben.
Lohnt sich auf jeden Fall. Also bleiben Sie wach. Alles Gute. Tschüss zusammen.
Tschüss, bis zur nächsten Woche.
Ein Feature von Michael Borgers, Redaktion Brigitte Beetz. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.